Herzlich willkommen in der Lösekirche München. Sie haben eine Gottesdienstaufnahme vom 3. April, 13.12.2009. Das Thema der Predigt lautet: Weihnachten wird's, wenn einer wieder zu glauben beginnt. Es spricht Pastor Friedmann Burkhardt.
Nach einer Studie der Weltgesundheitsorganisation steigt die Rate der Selbstmordversuche an Weihnachten in Ländern, in denen über die Feiertage nicht gearbeitet wird, um 40%. Also in Ländern, in denen nicht gearbeitet wird, über die Feiertage, steigt die Selbstmordrate über diese Feiertage um 40%. Warum? Ein Ehepaar wünscht sich ein Kind, ein Mann wünscht sich eine Frau wünscht sich, dass ihre Beziehung wieder lebendig wird, die Jahre vergehen, man etabliert sich, macht Karriere, aber das allein gibt keinen Sinn. Resignation, Niedergeschlagenheit erfüllen dich, Enttäuschung. Weihnachten gilt als Fest der Liebe. Du laufst durch die Straßen und denkst, du bist im falschen Film. Angesichts unerfüllter Lebensfragen verbindet sich Weihnachten für viele mit Frust und der bohrenden Frage: Kann sich in meinem Leben noch etwas grundlegend ändern? Kann sich noch einmal etwas grundlegend ändern? Zacharias. Zacharias ist Priester. Er und seine Frau leben ganz für Gott. Dieses Jahr wird ihm die größte Ehre zuteil, die mit seinem Beruf verbunden ist. Er wird berufen, das Räucheropfer im Tempel darzubringen. Das ist der einmalige Höhepunkt einer Priesterkarriere. Ich weiß nicht, wer von euch mal, einfach um das so nachzuvollziehen, kurz Zeit für ein kleines Experiment hat. Ihr könnt euch ja mal wirklich vorstellen, was wäre so jetzt von diesem Augenblick her gedacht, so das Interessanteste, was ich beruflich erreichen kann. Überlegt euch das mal. Was wäre so die oberste Sprosse der Karriereleiter, die ich erreichen kann, die ich erreichen möchte? Wenn ihr das so für euch habt, dann überlegt euch, das geht in Erfüllung. Versucht mal zu fühlen, was in euch vorginge, wenn das jetzt tatsächlich in Erfüllung ginge. Ist das ein gutes Gefühl? Was ist das für ein Gefühl? Zacharias geht es trotz dieses Karrieresprungs schlecht. Richtig schlecht. Der Erfolg kann seine Not nicht vergessen machen, seine Kinderlosigkeit. Lange kreisten seine Gebete immer um diesen einen Wunsch. Diese Kinderlosigkeit. Nachbarn, Kollegen, die tuscheln schon und sagen, der hat irgendwie Dreck am Stecken, dass es bei dem nicht klappt. Heute hat er diese Frage abgehakt. Er erwartet nichts mehr. Doch dann an einem bestimmten Tag mitten in der Arbeit passiert etwas, sodass Zacharias wieder ganz neu zu glauben beginnt. Und mit dieser Geschichte von Zacharias beantwortet die Bibel die Frage vieler, ob sich nach Jahren vergeblichen Hoffens in einer wichtigen Lebensfrage noch einmal etwas verändern kann. Und die Antwort ist ein eindeutiges Ja. Gott kann deine Lebensnot wenden. Sein "Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten", das gilt auch noch nach Jahrzehnten. Auch noch nach Jahrzehnten des Wartens. Und darum geht es heute im zweiten Gottesdienst unserer Weihnachtsreihe. Das Thema: Weihnachten wird's, wenn einer wieder zu glauben beginnt. Weihnachten wird's, wenn einer wieder zu glauben beginnt. An der Geschichte von Zacharias möchte ich zeigen, wie verlorener Glaube an diese Zusage Gottes, rufe mich an in der Not, dann will ich dich erretten, wie verlorener Glaube wieder zurückkehren kann. Dazu ein erster Gedanke, rechne mit Gottes Besuch im Alltag. Alles beginnt ja damit, dass Gott Zacharias ganz unerwartet inmitten seiner alltäglichen Arbeit begegnet. Es wird erzählt, es erschien ihm aber ein Engel des Herrn und stand zur Rechten am Räucheraltar. Und als Zacharias ihn sah, erschrak er. Der Engel sprach, fürchte dich nicht, Zacharias, ich habe dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird einen Sohn gebären. Ihr sollt ihm den Namen Johannes geben. Hier wird erzählt, Gott kommt nicht persönlich zu Zacharias, sondern durch einen Engel. Aber gibt es überhaupt Engel? Ich weiß, diese Geschichte klingt jetzt vielleicht etwas abenteuerlich, aber gestern bin ich wirklich einem leibhaftigen Engel begegnet. Wir hatten unsere Einladeaktion für die Weihnachtsgottesdienste vorne an der U-Bahn. Vergangene Woche hatte ich ab und zu Zweifel, ob wir eigentlich das weitermachen sollen. Wir machen es jetzt im dritten Jahr. Eigentlich war uns klar, es ist nicht ganz schlecht. Aber irgendwie hatte ich auch nicht so genügend Zusagen. Und ich hatte so meine Zweifel. Aber überall, wo ich angedockt habe und habe gedacht, vielleicht sagt die oder der, naja, lassen wir ausfallen, war halt nicht so. Okay, dann waren wir mit 2 Trompeten und 5 tiefen Instrumenten, das spielt ja immer der Posaunenchor, das ist eine richtig heimliche Stimmung dort vorne an der U-Bahn, dann spielt der Posaunenchor und wir hatten, wie gesagt, 2 Trompeten und 3 tiefe Instrumente. Aber so 1,5 Stunden an der Trompete durchzuhalten, ist auch nicht ganz so einfach. Und irgendwie, ich wollte ja schon, dass die ganze Zeit da auch Musik ist und die Leute da Freude haben. Der Posaunenchor begann zu blasen. Wir haben unsere Verteiler an den 4 Ecken positioniert. Und ihr werdet es kaum glauben, auf einmal war ein Trompeter mehr da. Keiner weiß, wo er hergekommen ist. Keiner kannte ihn. Wir konnten, also er war wirklich real. Wir konnten Hark der Angels tatsächlich mit der Überstimme spielen. Auf den Traum wären wir gar nicht mehr gekommen. Und dann habe ich heute Morgen von Evelyn die Bilder bekommen. Und da sind einige Bilder, da stehen wir zu 5 und ein Bild stehen wir zu 6. War einer da? Auf einmal. Danach war er wieder weg. Komisch. Was sagt die Bibel zu Engeln? Die Bibel kennt keine Definition. Und ich könnte Markus fragen. Also Evelyn, das war real. Okay, aber wir haben Bilder, da sind es 5 und wir haben ein Bild, da sind 6. Okay, die Bibel, wir waren auch nicht betrunken. Die Bibel kennt keine Definition, was ein Engel ist. Engel ist ein nachträglicher Sammelbegriff, ein Kunstwort, der ganz Verschiedenes in sich fasst. Das erste Mosebuch berichtet von einer Frau namens Hagar. Ihre Chefin mobbt sie so sehr, dass sie sich, ja, das Leben ist für sie die Hölle, sie macht sich aus dem Staub, sie will sich das Leben nehmen. Damals gab es keine S-Bahn, dann ging sie in die Wüste. Und dort wird dann erzählt, der Engel des Herrn fand sie, der sprach zu ihr, Hagar, kehr wieder um, der Herr hat dein Elend gesehen, hat dein Elend erhört. Der Engel ist ein Bote Gottes, der ihr eine völlig neue Lebensperspektive gibt und ihr klar macht, Gott hat für dein Leben einen Plan und einen Sinn. Neben diesen Boten Gottes lesen wir in der Bibel von Dienern Gottes. Sie haben Flügel, umgeben Gottes Thron, unterstreichen seine Majestät. Jesaja berichtet von ihnen, wenn wir darüber lesen, dass in diesem Thronsaal, wo Gott auf dem Thron sitzt, auf einem erhabenen großen Thron, Seraphim über ihm waren und einer rief zum anderen, heilig, heilig, ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll. Dieser Unterschied zwischen den Boten Gottes und den Dienern Gottes zieht sich durch die ganze Bibel. Er zeigt sich auch in ihrer verschiedenen Bezeichnung. Die Boten Gottes werden Engel genannt, die Diener Seraphen oder Cheruben. Erst später, in der mittelalterlichen Kirchenkunst, bekamen dann die Engel Flügel. Weiter fällt auf, in der frühen Zeit redet die Bibel von Engeln, als wären es Menschen. Für mich war es eine ganz, ganz wichtige Entdeckung im Studium der alten Sprachen, als ich plötzlich merkte, dass der Begriff, den Luther mit Engel übersetzt, im Hebräischen wie im Griechischen überhaupt keinen Heiligenschein hat, überhaupt nichts Sakrales, sondern einfach Bote bedeutet, so wie Briefträger, wie Postbote. Kennzeichnend für die frühen Engelberichte in der Bibel ist, dass die Engel meist erst beim Fortgehen als Boten Gottes erkannt werden. Später stellt man sich zwischen Gott und den Menschen eine große, hierarchisch geordnete Zwischenwelt der Engel vor. Die Engel bekommen Namen, zum Beispiel Gabriel, so wie in unserer Geschichte. Manche erstaunen dann aber, dass ein Priester wie Zachariah sich fürchtet und dem Engel auch dann nicht glauben kann, wenn er sagt, grüß Gott, ich bin der Herr Gabriel. Also eigentlich müsste ihm doch die Schuppen von den Augen fallen, dass es da ein Engel ist. Er sagt ja sogar seinen Namen. Aber es hilft dem Zacharias auch nicht weiter zu glauben. Dieses passt zu einer Erfahrung, die ich oft in Bibelgesprächen mache. Dort treffe ich oft auf die Überzeugung, naja, Gott ist den Leuten früher, dem Abraham, dem Isaak, dem Jakob und wie sie alle heißen, sehr direkt begegnet. Das waren noch Zeiten. Aber bei uns, wir erleben halt Gott nicht so nah. Ein bisschen Selbstmitleid dabei und alles Mögliche. Aber es ist schade, dass wir Gott nicht so direkt erleben können. Und das zeigt, wie Zacharias, viele Gläubige haben auch heute keinen direkten Zugang zu Gott. Sie haben den direkten Zugang zu Gott durch ihre Glaubensfantasien und Theorien verstellt. Und wenn sie selbst dann als gläubige Menschen in Not geraten, können sie oft Gott sein, rufe mich an in der Not, ich will dich erretten, nicht mehr wirklich glauben. Aus meiner Sicht sagen uns die Geschichten, in denen die Bibel recht zurückhaltend von Engeln erzählt, sehr viel mehr als die apokalyptischen Bücher am Ende des Alten und Neuen Testamentes. Denn die entscheidende Aussage der Engelberichte ist, Gott begegnet dir in deinem Alltag. Auf der Straße, in deiner Küche, an deinem Arbeitsplatz, in der Schule. Dem Nomaden Abraham im Zelt, als er gerade ein Päuschen macht, dem Bauer Gideon auf der Tenne beim Dreschen und dem Priester Zacharias im Tempel beim Darbringen des Räucheropfers. Und uns beim Weihnachtsblasen vor der Hypobank. Die Frage ist, rechnest du in deinem Alltag, dass dir Gottes Boten begegnen? Rechnest du damit, dass Gott dich aus deiner jetzigen Not errettet? Die erste Frage bei Engelberichten der Bibel ist nicht, ob wir sie glauben oder nicht. Die Frage, die sie uns stellen, ist, bist du bereit in deinem Alltag für Gottes Botschaften? Rechnest du damit, dass in der kommenden Woche dir Gott etwas zu sagen hat? Der erste Schritt, wie verlorener Glaube, vor allem bei gläubigen Menschen, wieder zurückkehren kann, ist, rechne wieder mit Gottes Besuch. Ein zweites, fühle, was Gott dir noch zeigen will. Fühle, was Gott dir noch zeigen will. Auf die Engelverheißung reagiert Zachäus skeptisch. Er war skeptisch. Er sagt, weißt du, ich bin alt und meine Frau ist betagt, worauf der Engel eben sich mit Namen vorstellt, ich bin Gabriel. Aber es bringt, wie gesagt, den Zacharias auch nicht dazu, dass er jetzt glaubt. Und dann sagt eben der Gabriel, du wirst stumm werden, zum Zeichen, nicht reden können, bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast. Als er aber herauskam, der Zacharias, konnte er nicht reden und blieb stumm. Und es begab sich, als die Zeit seines Dienstes um war, da ging er wieder heim in sein Haus. Sprichwort sagt, wer nicht hören will, muss fühlen. Das ist eine Ordnung Gottes, würde ich mal so sagen. Die gilt auch in geistlichen Dingen. Was fühlt der Zacharias wohl, als er mit angeschlagener Stimme den Heimweg antrat? Vielleicht erinnert er sich an die 6. Plage, mit der Gott den ägyptischen Pharao dazu bewegen wollte, sein Volk ziehen zu lassen. Das wäre kein Einzelfall, dass Gott ein körperliches Leiden nimmt, um einen für ein wichtiges Thema in seinem Leben empfänglich zu machen. Immer wieder berichten mir Menschen ganz glaubhaft, wie sie Gott durch eine Krankheit auf ein wichtiges Thema in ihrem Leben hingewiesen hat. Der Apostel Paulus hat ein schweres Leiden. Er betet um Heilung. Es passiert nichts. Irgendwann fällt bei dem Paulus der Groschen und er begreift, Gott will mir ja durch die Krankheit was sagen. Ja, was will Gott dem Paulus sagen? Paulus war klar, was Gott sagen wollte. Nämlich, pass auf, dass du nicht stolz wirst. Paulus schreibt, damit ich mich wegen der hohen Offenbarungen nicht überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch. Wenn du ein körperliches Problem hast, um Heilung betest, aber nichts passiert, fragst du dich dann auch, es muss kein zwingender Zusammenhang bestehen. Aber du kannst dich auch fragen, will Gott mir dadurch etwas sagen? Für Zacharias ist die Antwort klar. Im Grund hat es ihm ja der Engel bereits gesagt. Du hast meinen Worten nicht geglaubt. Es geht um Glauben. Wie Zacharias nichts reden kann, begreift er, ich wünsche mir ja so sehr ein Kind. Ich leide unter dieser Kinderlosigkeit total. Aber ich erwarte von Gott eigentlich überhaupt nicht, dass er mir hilft. Und plötzlich dämmert es ihm, dass er, obwohl er Priester ist, total ungläubig ist wie die Heiden da draußen. Er merkt, ich muss ganz neu glauben lernen. Vielleicht kann er nur noch sagen, Jesus, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Worum geht es beim Glauben? Im Sommer sind wir Richtung Türkei gefahren und da sind wir durch Jugoslawien durch und auch durch Mazedonien. In Mazedonien gibt es viele Tunnels. Das Besondere an den Tunnels in Mazedonien ist, sie sind stockfinster. Wenn man bei uns in einen Tunnel hineinfährt, dann ist er so gut beleuchtet, dass meine Frau, die etwas pflichtbewusster ist wie ich, immer sagt, mach das Licht an. Sagst du, was Licht? Ist doch eigentlich alles hell. Ja, ich mach's dann trotzdem an. Es ist ja so auch Vorschrift und hat seine Ordnung. Aber in Mazedonien, da fährst du in einen Tunnel hinein, und da ist stockfinster. Da fährst du um eine Kurve, siehst buchstäblich nichts mehr. Dann hat Schlaglöcher, geht's auf und ab und um unglaublich viele Kurven. Da brauchst du das Licht wirklich elementar, sonst fährst du gegen die Wand. Diese mazedonischen Tunnel sind ein gutes Bild fürs Leben. Denn du kannst in Situationen kommen, wo es stockfinster wird. Und wenn du überleben willst, musst du Schritte in diese Nacht hinein tun, ohne dass du am anderen Ende etwas siehst. Für die Bibel ist Glaube das Gottvertrauen. Gott führt sicher durch die Dunkelheit des Lebens, auch dort, wo ich den Horizont nicht sehe. Der Herr ist mein Hirte und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, er ist bei mir. Gott muss diesem Zacharias den Mund verschließen, dass er spürt, was wichtig ist, um heil durch diese Dunkelheit seiner Kinderlosigkeit zu kommen. Er soll begreifen, was Glaube ist, nämlich eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Zacharias soll Gottes Rufe mich an in der Not, ich will dich erretten, neu glauben. In solchem Fühlen vollzieht sich ein zweiter Schritt, dass verlorener Glaube wieder zurückkehren kann. Ein dritter, bewahre jetzt, was Gott dir schenkt. Bewahre jetzt, was Gott dir schenkt. Es ist ja in dieser Geschichte ein Wunder passiert. Der Herzenswunsch von Elisabeth und Zacharias ist in Erfüllung gegangen. Elisabeth gebar einen Sohn. Das hat sicher ihrem Glauben einen unglaublich starken Impuls gegeben. Doch plötzlich mischen sich Nachbarn und Verwandte ein. Ich weiß nicht, wer von euch eine große Verwandtschaft hat. Das kann einem zum Kreuz werden. In dieser Geschichte wird die Verwandtschaft zum Kreuz. Da mischen die Nachbarn und Verwandten sich ein. Die reden mit, so berichtet, es begab sich am 8. Tag, da kamen sie, das Kindlein zu beschneiden und wollten es nach seinem Vater Zacharias nennen. Da kommen die Nachbarn, stellt euch mal vor, ihr habt Taufe oder Segnung oder irgendwas. Und dann kommen die Leute und haben einen Namen ausgedacht. Offensichtlich ist auch die Erfahrung von Wundern dann keine Garantie, dass wir den Glauben im Alltag bewahren. Ja, in diesem Namen, mit diesem kleinen Kind, da hat sich ja für Elisabeth und für Zacharias was verbunden. Da kommen die Nachbarn und die Verwandten, würden alles wieder wegnehmen. Was hilft zu bewahren, was Gott dir schenkt? Heute werden wir nachher 13 Leute in unsere Gemeinde aufnehmen. Der Kurs, mit dem wir uns auf diese Gliederaufnahme vorbereiten, hat einen Titel, der heißt Ein Ja finden. Ein Ja finden. Ich liebe diesen Kurs, denn da merken wir, um was es eigentlich geht. Ich gebe eine Antwort auf das, was Gott mir sagt. Aber dieses Ja erfährt seine erste Bewährungsprobe, wenn wir es vor anderen bezeugen müssen. Indem ihr heute in diesem Gottesdienst öffentlich und vor all diesen Leuten euer Ja und euren Glauben erklärt, sagt ihr auch Nein zu Dingen, die mit dem Glauben nicht zusammenpassen. So wie diese Elisabeth. Sie muss zu dem, was die anderen wollen, mutig Nein sagen und dabei bleiben, er soll Johannes heißen. Indem sie Nein sagt, sagt sie Ja zu dem neuen Leben, das Gott ihnen mit der Geburt dieses kleinen Kindes verheißen hat. Und es ist wichtig, dass du, ihr, die euch heute aufnehmen lasst, auch die, die schon lange dabei sind oder die für sich auf diesem Weg sind, dass ihr zu dem steht, was Gott euch mit dem Glauben geschenkt hat und dass ihr bereit seid, das vor anderen zu bezeugen. Doch die Nachbarn und die Verwandten geben keine Ruhe. Sie sprachen zu ihr, ist doch niemand in deiner Verwandtschaft, der so heißt. Jetzt geht das Argumentieren los. Und sie winkten dem Vater, wie er ihn nennen lassen wollte. Und er forderte ein kleines Täfelchen und schrieb, er heißt Johannes. Zacharias und Elisabeth müssen lernen, ihren Glauben sogar gegen Widerstände zu verteidigen. Auch euer Glaube, den ihr heute hier bekennt, wird auf Widerstände stoßen. Wir hatten gestern Abend unseren persischen Bibelabend. Da haben wir ein neues Lied gelernt. Wir lernen da Lieder, Deutsch und Persisch nebeneinander. Gestern Abend auch Stille Nacht. Aber ein Lied, das wir gelernt haben, es ging ja in dem Kurs um Jüngerschaft, um entschiedenes Christsein. Und ein Lied, was wir gelernt haben, heißt, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Unsere Iraner werden es nachher vortragen. Wir werden den deutschen Text zählen. Viele kennen ihn. Dieses Lied heißt, ich bin entschieden zu folgen Jesus, niemals zurück. Die zweite Strophe heißt, die Welt liegt hinter uns. Die zweite heißt, ob niemand mit uns geht, doch will ich folgen, niemals zurück. Und die dritte heißt, die Welt liegt hinter uns, das Kreuz steht vor uns, niemals zurück. Das müssen wir uns sagen lassen. Das zeigt diese Geschichte von Zacharias. Der Glaube ist auch ein Kreuz. Auch unser Leben ist nichts anderes als das, was Jesus uns vorgelebt hat. Dieses Lied macht keinen Hehl daraus, dass die Gemeinde Jesu versucht wird, den Glauben zu verleugnen. Doch die Bibel gibt uns für solche Situationen ein ermutigendes Wort Jesu. Der sagt einmal, in solch einer Situation, wisst ihr, ich komme bald. Aber in der Zeit, wo ihr warten müsst, sage ich euch, halte, was du hast, dass dir niemand deine Krone nehme. Halte, was du hast, dass dir niemand deine Krone nehme. Und da sagt Jesus heute zu jedem von euch, halte, was du im Glauben begriffen hast, dass dir das niemand wegnimmt. Wie der Zacharias so für seinen Glauben eintritt, passiert noch einmal ein Wunder. Sein Mund wird wieder aufgetan, er kann wieder sprechen, seine Zunge gelöst. Und es heißt, er redete und lobte Gott. Die Bibel erzählt einmal, da waren 10 kranke Leute. Jesus hat sie geheilt. Einer hat sich bedankt. So ist es. Einer hat sich bedankt. Es fällt uns manchmal schwer, dann doch noch einmal innezuhalten und Danke zu sagen. In dem Diakonissenkindergarten, wo ich als kleines Kind hingegangen bin, da gab es einen Platz, wo wir immer so zwei und zwei hinmarschiert sind, so vielleicht 3-4 Kilometer am anderen Ende vom Tal, an einem Waldrand. Und da war ein mannshoher Stein aufgerichtet und da war eine Tafel dran mit einem Bibelvers. Und darum haben wir Spiele gemacht und haben Schlitten gefahren und haben gegessen. Und dieser Platz hieß das Lobpreisplätzchen. Das Lobpreisplätzchen. Wir haben es früher immer etwas lustig gemacht für die Schwestern und ihr Lobpreisplätzchen. Heute ist es mir klar, was sie uns damit vermittelt haben. Es muss diesen Platz des Lobpreises geben, wo wir Gott diese Antwort schuldig bleiben, haben wir noch gar nicht begriffen, was eigentlich da vor sich ging. Und wir gehen zum Alltag über und schaffen es nicht, dass der Gott, der uns gerade noch errettet hat, dass der mit uns in Kontakt bleibt. Dort, wo wir loben, dort, wo wir Gott preisen, wo wir Gott danken, sind wir in Verbindung mit ihm. Wenn du willst, dass dein verlorener Glaube zurückkehrt und wenn du ihn wiederfindest, dann bewahre, was Gott dir schenkt, indem du deinen Glauben vor anderen bezeugst, ihn gegen Widerstände verteidigst und Gott dafür lobst und dankst. Ihr kennt alle den Nikodemus, diesen Prominenten im Neuen Testament. An einem schönen Tag lässt er sich abends, spät abends nach dem Geschäft zu einem geheimen Treffpunkt fahren. In einer schmalen Gasse in Jerusalem hält das Taxi. Nikodemus steigt aus und betritt ein einfaches Haus. Und kurze Zeit später sitzen zwei Männer oben auf einer Terrasse. Geht vielleicht eine leichte Brise. Es ist Nacht, es ist kühl, es ist still, sie schweigen. Und Nikodemus sieht Jesus an und sagt dann: Meister, wir wissen, dass du bist ein Lehrer von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Darauf Jesus: Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen, sagt Jesus. Worauf der Nikodemus noch einmal nachfragt: Wie kann denn ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er wiederum in den Leib seiner Mutter hineinkommen? Dass Nikodemus so etwas fragt, ist keine Dummheit. Er hat den Satz Jesu vom Neugeborenwerden nicht etwa wörtlich verstanden. Dass Nikodemus so fragt, geschieht aus der notvollen Erfahrung, die alle, die einmal die Lebensmitte überschritten haben, die mal älter wie 35, 40 oder 50 sind, die all die Leute im Grunde genommen, wenn sie ehrlich sind, ganz genau kennen. Nämlich die Erfahrung, dass Leben ab einem gewissen Punkt nicht mehr einfach veränderbar ist. Es ist die Skepsis des Zacharias, der dem Engel ungläubig entgegnet: Ich bin alt, meine Frau ist betagt. Dahinter steht die Frage: Kann sich in meinem Leben noch einmal etwas ändern? Und wenn ja, wie? Noch einmal weist Jesus Nikodemus darauf hin: Die entscheidende Veränderung kriegst du nicht aus eigener Kraft hin. Es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, kann er nicht ins Reich Gottes kommen. Wie Zacharias muss Nikodemus lernen, dass es Möglichkeiten der Lebensveränderung gibt, die außerhalb unserer Kontrolle liegen. Und die Geschichte von Zacharias ist ein Zeugnis, dass der Glaube an Gottes "Rufe mich an in der Not, ich will euch erretten" auch noch nach Jahren vergeblichen Wartens gilt und erfüllt werden kann und Gott sein Versprechen erfüllt. Und Weihnachten wird's, wenn das einer wieder zu glauben wagt. Ich möchte mit uns beten. Treuer und barmherziger Gott, ich möchte dir ganz herzlich danken für dein Wort, das mitten hineinspricht in unseren Alltag, in unsere Welt, dass du uns auf unserer Welt, in unserem Alltag nicht allein lässt, vor allem nicht dort, wo unser Alltag notvoll ist, weil es vielleicht in unserem Beruf nicht so klappt, weil wir nicht genug Geld verdienen oder weil wir krank sind oder weil irgendwelche Dinge in unserer Familie nicht funktionieren oder in unserer Partnerschaft. Herr, du lässt uns in diesem Leben, in das du uns gestellt hast, nicht allein, sondern du besuchst uns Und mit deinem Sohn Jesus Christus hast du uns in einer unglaublichen Weise besucht und eine so klare Vorstellung von deiner Liebe und Nähe gegeben. Aber Herr, indem Jesus in diese Welt kam, hast du nicht aufgehört, uns zu besuchen. Noch immer kommen deine Boten zu uns in unseren Alltag und wollen unsere Not wenden. Herr, hier sind Menschen, die niedergeschlagen sind, enttäuscht oder frustriert, weil irgendetwas in ihrem Leben einfach nicht in Erfüllung geht, was sie sich wünschen. Herr, ich möchte für diese Menschen bitten, dass sie die Geduld nicht verlieren, dass sie, wenn sie nach diesem Gottesdienst nach Hause gehen, dass sie neu erwarten, dass du sie besuchst, dass du ihnen einen Weg zeigst, wie sich ihre Not wenden kann. Herr Jesus, hier sind vielleicht auch Menschen, die krank sind und in ihnen eine Ahnung ist, dass du ihnen mit dieser Krankheit etwas Wichtiges sagen möchtest. Herr, das muss nicht so sein, aber schenk doch, dass sie diesen Gedanken zulassen und dass sie für das empfindlich werden, was du ihnen sagen möchtest, wenn das so ist. Herr, wir sind in der Adventszeit. Es ist 3. Advent. Wir machen uns bewusst, dass wir auf vieles warten. Erfüllung von Wünschen. Aber auch, dass manches in unserem Leben wieder in Ordnung kommt. Ich möchte dich bitten, dass du mit deinem Heiligen Geist in unser Leben einziehst. Erfülle uns neu, wenn wir miteinander singen: Ich trau auf dich, o Herr. Amen.